Kleidung gibt uns die Chance zu experimentieren, um herauszufinden, wer man sein möchte. Denn Kleidung ist Kommunikation, Ausdrucksmöglichkeit oder auch Mittel zur Provokation und Rebellion. Mit Dr. Sascha Goebbels, die sich als nicht-binär, transgender und femme-presenting beschreibt, sprach ich über rote Kleider und abgehärtete KollegInnen, denn wir sind beide schon unser Leben lang bunte Vögel, kennen uns aus mit Irritation und Erwartungen und beschäftigen uns schon lange mit der Frage, was Weiblichkeit eigentlich ist und wie wir sie ausdrücken können. Auffällige Kleidung ist ein Gesprächsangebot, genau wie diese Podcast-Episode. Hallo zum Abschaffung der Problemzonen-Podcast. Hier spreche ich über Körper, Kleidung und Gesellschaft aus feministischer Perspektive mit inspirierenden Frauen, die etwas zu sagen haben und die Welt verändern wollen. Mein Name ist Maike Rentsch-Bergner und ich bin die Autorin des gleichnamigen Sachbuchs Abschaffung der Problemzonen. Nichts mache ich lieber, als mit klugen Frauen Kaffee zu trinken und revolutionäre Ideen auszuhacken. Geht's dir auch so? Dann mach dir einen Kaffee und setz dich dazu. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 10 des Abschaffung der Problemzonen-Podcast. Schön, dass ihr wieder zuhört. Vorneweg ein kleiner Hinweis. In der Episode reden Sascha und ich ganz viel über rote Kleider. Ganz zufällig war das nicht, denn schon in der Weihnachtszeit begannen die Modedesignerin Lindy Stokes von Stokes Patterns, die Verlegerin Constanze Derham von Text und Textilien und ich eine Aktion für das Frühjahr 2023 zu planen, die das Rote Kleid oder Red Dress heißen wird. So genau wissen wir das noch nicht. Mehr dazu verrate ich in den nächsten Wochen, aber ihr könnt euch schon mal den 8. März im Kalender notieren und euch auf ganz viele rote Kleider freuen. Hallo Sascha.
Hallo.
Also toll, dass wir heute zusammen sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr Sascha kennt. Ich kenne Sascha schon ganz lange von Twitter, also in Twitter-Jahren, sowas wie 5 Jahre. Ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist mit Hundejahre oder so. Auf jeden Fall, gefühlt kennen wir uns schon ziemlich lang. Wir kennen uns nur über das Internet. Und damit ihr auch wisst, wer heute mit mir spricht, vielleicht einfach 3, 4 Worte zu dir. Was möchtest du erzählen, Sascha? Mhm.
Oh Gott. Also mein Name ist Sascha Goebbels. Ich bin nicht binär, transgender und genauer ausgedrückt nennt sich das femme-presenting. Das heißt, ich trete im Wesentlichen weiblich auf.
Ah, jetzt hätte ich das fast sozusagen falsch verstanden im Sinne von fun wie Spaß.
Nein, das französische.
Französisch.
Femme, ja, genau.
Ah ja, okay. Genau, und eine der Sachen, die uns eint, ist ein Faible für schöne Kleider. Und allein darüber könnten wir jetzt schon ewig sprechen, ne? Was ist für dich ein schönes Kleid, Sascha?
Das ist eine gute Frage. Wenn es mich fasziniert, wenn ich es das erste Mal sehe, wenn ich es dann anziehe und sehe es im Spiegel und denke, ja, das ist es. Und das lässt sich ansonsten gar nicht genau definieren. Das kann alles Mögliche sein. Ich habe halt keinen speziellen Stil. Ganz schwierig, aber ja.
Okay. Hast du Lieblingsfarben?
Ja, nicht unbedingt bei Kleidern. Also beziehungsweise wahrscheinlich schon, aber eher unbewusst. Also meine Lieblingsfarben sind klischeehaft rot und pink. Das ist allerdings habe ich wohl ein Faible für schwarze Kleider. Ich war also neulich bin ich in ein Büro reingekommen und da sagte die Dame im Büro: Ach, Frau Goebbels, heute nicht in Schwarz.
Ah, okay. Na, ich finde, du hast ja schon eine bunte Brille, ne? Also manchmal ist es ja auch so, dass dann irgendwie die, wie soll ich sagen, die Farbliebe über Accessoires ausgelebt wird, was ja auch wunderbar zelebriert werden kann, finde ich, ne? Und ja, und so ein rot oder pinkes Kleid ist ja auch ganz schön bam, ne? Also das muss man ja auch die Laune haben an dem Tag. Ja. Also das ist irgendwie, also ich habe auch total gerne rot. Ich bilde mir dann immer ein, dass es so eine königliche Farbe ist und dass es irgendwie, ja, sozusagen die, mir so ein würdevolles, Stil, wie sagt man denn, also an dem Tag eben so eine würdevolle Aura gibt oder sowas, aber manchmal kann das sein, wenn man so einen ganzen Tag unterwegs ist und dann morgens das rote Kleid angezogen hat, dass es sich mittags schon falsch anfühlen kann, ne? Und dann ist sowas wie blau auf Nummer sicher.
Ja, wenn man sich quasi satt gesehen hat. Ja. Ja, wobei Blau hat ja auch eine ganz besondere Geschichte. Es gibt einen französischen Kulturhistoriker, Michel Pastoureau, der hat Bücher über Farben geschrieben. Und ich weiß nicht, wie viele davon ins Deutsche übersetzt worden sind, aber Blau, Geschichte einer Farbe, ist eins davon, indem er halt erzählt, wie das Blau als Farbstoff auf Kleidung und überhaupt und in die Kultur reingekommen ist, weil ganz früher hat man sogar angenommen, weil es keine Darstellungen und keine Erwähnungen in der Antike gab, dass die Leute früher Blau nicht sehen konnten. Was natürlich Quatsch ist.
Naja, das war schwieriger zu färben, oder?
Oh ja, also es gibt, ja, also es gibt im westeuropäischen Bereich eigentlich nur Färberwald und im östlichen Mittelmeerbereich kommt dann noch Indigo dazu.
Das Färberwald, das ist doch dieser Blaudruck, oder?
Ja, genau, das sind diese, ja, das ist dieses Zeug, was man einweichen muss, dann muss das irgendwie kochen und gären und ich weiß nicht was alles, dann muss es an der Luft oxidieren, so ähnlich wie Indigo, ist ein wahnsinnig komplizierter Prozess. Und wenn es schön blau werden soll, also tiefblau, dann muss man es auch mehrfach färben. Also es ist sehr, sehr kompliziert.
Ich assoziiere bei blauen Kleidern immer Margaret Thatcher.
Oh.
Und jetzt weiß ich gar nicht, ob das sozusagen aus dieser Serie The
Ja.
Crown kommt
Ah, ja.
oder von echten Erinnerungen. Aber das war ja auch so ein leuchtendes Blau irgendwie, ne? So, was auch so ein Hier bin ich. Hier bin ich. Ich habe was zu sagen, Blau.
Ja.
Ich habe mal eine Farbberatung gemacht und da wurde ich abgedeckt. Und dann kam hinterher exakt die Farbe als beste Farbe für mich raus von dem Kleid, was ich anhatte. Ich vermute, die Farbberaterin hatte vorher geguckt, was ich anhatte. Aber was ich erinnere, ist, dass so ein Mittelblau immer benannt wurde als, das sagte sie, das muss ich bei wichtigen Verhandlungen anziehen oder sowas. Und das war so ein klassisches Bankerblau irgendwie. Ja.
Ja.
Und seitdem kann ich das gar nicht mehr anziehen, weil ich denke, das passt gar nicht zu mir.
Ja, das ist,
Ja.
ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat sich im Anfang des 19. Jahrhunderts hat sich das eingebürgert für Herrenkleidung, dass sie vorwiegend schwarz und dunkelblau ist und halt auch einen sehr strengen Stil hat. Und vorher war das ja doch ein
Ja.
bisschen bunter. Und aber helle Blautöne sind eindeutig seit dem 14. Jahrhundert, glaube ich, belegt bei zum Beispiel Madonnengestalten. Vorher waren die alle nicht blau und dann irgendwann haben die angefangen, da hatten die diese blauen Mäntel, diese Madonnenfiguren. Und das kommt zeitgleich mit der Verbesserung der Färbetechniken. Dass die Leute halt wirklich dann die Idee
Ja.
davon hatten, dass man halt Stoffe in Blau vernünftig einfärben kann.
Ja, dass es überhaupt möglich ist. Das war ja wahrscheinlich dann eben auch mit diesem Beginn der Massenkonfektion und so, dass das dann überhaupt für Leute erschwinglich wurde, ja auch mehr als ein Kleidungsstück zu haben und diese Luxusfrage zu stellen, welches ist deine Lieblingsfarbe für Kleider? Ja,
Ja.
das wäre ja früher in den meisten Fällen einfach völlig absurd gewesen als
Ja,
Frage,
ja.
ja.
Das war irgendwas Dunkles, Robustes meistens, irgendein dunkles Braun oder
Ja,
Grau.
genau. Ja, klar, wo man nicht jeden Fleck drauf sieht, oder? So. Deswegen mag ich gerne gemusterte Kleidungsstücke,
Ah.
weil ich zum Kleckern neige.
Ja.
Ja. Aber auch da kann man ja tatsächlich, ach, da kann das, also das ist ja auch so eine stundenlange Geschichte. Ich habe mal einen, wie hieß das, Blümchenmonat Mai veranstaltet und da haben wir festgestellt, dass es auch nicht jedes Blümchen zu jeder Frau passt. Oder zu jedem Menschen passt. Und ja, da gibt es eben auch dann sozusagen ganz viel, was allein über so eine Blume ausgesagt werden kann.
Oh
Die
ja.
Farbe, die Form, die Größe und so weiter und so fort. Also du magst Kleider und du trägst auch gerne Kleider.
Ja, sogar vorwiegend.
Trägst du auch noch Hosen? Ja.
Ja, vielleicht alle 1 bis 2 Wochen mal einen Tag. Ansonsten aber tatsächlich am liebsten Kleider. Oder Röcke mit einer Bluse. Damit habe ich angefangen. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass so ein Kleid irgendwie viel praktischer ist, weil man muss sich keine Gedanken über die Koordinierung machen von oben und unten. Und
Ja.
es ist bequemer. Man schlüpft rein und ist komplett fertig angezogen. Und
Ja, finde ich auch. Das ist viel leichter, ne? Ja, und dann auch, also Bluse hat ja auch noch ein bisschen, also bisschen was Braves auch. Und das bist du ja gar nicht.
Ja, das ganz bestimmt nicht, nein.
Na, ich weiß ja nicht, wie du im Arbeitsleben bist. Das ist ja auch immer noch mal ein Unterschied zwischen dem Arbeitsleben und wie man sich so in der Freizeit gibt.
Bei mir nicht.
Bei Twitter.
Also ich bin im
Arbeitsleben. Bei dir nicht?
Nein, ich bin im Arbeitsleben, sehe ich genauso aus wie im Privatleben. Das heißt, die Outfit-Posts, die ich bei Instagram oder sonst wo poste, das sind schon die, mit denen ich im Videocall mit den Kollegen vor der Kamera sitze. Also die, die sind schon ziemlich abgehärtet.
Naja, was heißt ich ab? Vielleicht könnte man auch sagen verwöhnt, oder? Also ich meine, abgehärtet klingt ja so negativ.
Ja, stimmt auch.
Ich finde immer, wenn irgendwie, also wenn man so in der Welt rumläuft, dann gibt es ja relativ viele langweilig gekleidete Menschen. Mhm. Also gerade im Winter finde ich diese vielen dunklen Jacken und Jeans und irgendwie, wo man das Gefühl hat, das ist alles hauptsächlich praktisch oder sowas, ne? Und dann freue ich mich eigentlich immer, wenn mal jemand irgendwie mit so einem grünen Wintermantel kommt oder ne, irgendwie sowas, wo das Auge auch mal sich freuen kann, sozusagen.
Ja, das stimmt.
Und deswegen finde ich, ist das schon eine Form auch von Verwöhnen der anderen, dass man ihnen schöne Sachen zeigt.
Ja. So habe ich das noch gar nicht betrachtet.
Naja, gut, ich meine, das ist natürlich auch eine sehr selbstbewusste Aussage.
Ja, ja.
Ne? Nach dem Motto, die können sich freuen, dass ich da bin.
Ja, das ist schon okay.
Ja, das stelle ich mir dann tatsächlich auch schwieriger vor, wenn man tatsächlich so eine Veränderung durchlebt hat. Da hast du das krass gemacht, diese Veränderung, oder hast du sozusagen dich immer so stückchenweise da reingearbeitet?
Das ist über Jahre graduell entstanden. Also ich war über Jahre schon bekannt als der Typ, der immer seltsame Klamotten anhat. Und ich war neulich bei der Therapeutin, da kam das Thema auf, seit wann ich denn irgendwie anders aussehe in irgendeiner Form. Und dann habe ich mal auf meinem Handy geguckt. Ich habe so einen Dropbox-Account, wo die ganzen alten Fotos hochgeladen und archiviert werden. Und ich kann Fotos von 2013 finden, auf denen ich schon Nagellack auf den Zehennägeln und auf den Händen hatte. Mhm. Das heißt, das hat relativ früh angefangen. Zuerst mit so NATO-grünen Tönen und Blautönen und sowas. Und später ist das dann bunter geworden. Und zeitgleich war Kleidung halt schon immer irgendwie wichtig und ist aber auch irgendwie immer ausgefallener geworden. Und eine meiner häufigsten Beschwerden war dann immer, dass Herrenkleidung irgendwie wahnsinnig langweilig ist und Frauen noch viel mehr Möglichkeiten haben. Wenn das ein tatsächlich fortgesetztes Thema ist, über das man nachdenkt, dann kann es durchaus sein, dass man in die Richtung irgendwie tendiert. Das heißt, dass man tatsächlich irgendwie in irgendeiner Form, wie das so schön heißt, Gender nicht konform ist.
Ja, wobei ich glaube, das in unserer Generation ja noch viel krasser irgendwie ist, darüber nachzudenken, als bei den jungen Leuten. Ich sehe das irgendwie bei den Freunden meines Teenagers, dass das irgendwie, die schon eine ganz andere Art und Weise haben nachzudenken über, ja, das Kontinuum von Geschlechtern und Konsens und so, lauter so ein Kram,
ja.
Ne? Wo wir irgendwie, wo ich mich echt altmodisch dann langsam fühle. Ja. Aber ja, ich glaube auch, es gab ja schon immer, wenn man so an Schulzeit oder sowas auch denkt, immer diese bunten Vögel, ne?
Ja.
Und man konnte vielleicht auch in der Schulzeit nicht immer benennen, was die genau zum bunten Vogel gemacht hat, aber man hat es irgendwie gespürt.
Genau.
So irgendwie kann ich mich dran erinnern, dass das irgendwie so sozusagen so konforme Leute, so ein Mittelding gibt, so die nicht so aufgefallen sind. Dann gab es irgendwelche Leute, die irgendwie so ganz extrem Mädchen oder extrem Jungen auch, die Sportler und die Schönen oder irgendwie sowas, ne?
Ja.
Und dann gab es noch so die bunten Vögel, so, zu denen ich auch gehörte.
Ja, das stimmt.
Aber weil es auch immer Spaß gemacht hat und weil,
weil
das irgendwie, auch eine Ausdrucksmöglichkeit ist, diese, diese Kleidung. Mhm. Also ich habe auch rebelliert mit Kleidung schon immer und auch provoziert ganz bewusst.
Ja. Also in meiner Jugend, oh Gott, jetzt klinge ich wie meine eigene Großmutter. In meiner Jugend war das nicht so deutlich. Mittlerweile mache ich das sehr bewusst. Das heißt, dass ich teilweise auch bewusst Dinge anziehe, was weiß ich, zu einer Veranstaltung oder so, von denen ich weiß, dass ich damit rausstechen werde wie ein bunter Hund. Mhm. Und ich kann das nicht genau benennen, warum mir das so einen Spaß macht. Es macht einfach Spaß. Und ja.
Ach, ich glaube, also mir geht es manchmal so, dass die so ein bisschen rausstechen, ich sage jetzt einfach mal bunte Vögel, und dann kann ja auch jeder sich dann selbst was drunter vorstellen, natürlich, was das ist. Ich habe da immer so ein bisschen so ein Gefühl, es ist so wie so die Leute, die Motorrad fahren und sich grüßen oder sowas. Also das, als würde man wie so einen Geheimbund zugehören. So, ne? Und dann ist, und Kleidung ist ja eben in ganz vielerlei Hinsicht so ein Erkennungszeichen. Also, dass wir eben einer Gruppe zugehörig sein wollen oder einer Gruppe vielleicht nicht zugehörig sein wollen.
Darüber habe ich tatsächlich mal einen Vortrag gehalten.
Ach ja, Konferenz. Erzähl ein bisschen was. Jetzt nicht den ganzen Vortrag, aber
nein, klar.
Wo hast
du? Das war, wo war das? Das war, also ich habe die Angewohnheit, auf technischen Konferenzen nicht technische Vorträge irgendwie reinzuschummeln. Und das war eine Konferenz, bei der ich Mitveranstalter war, hier in Aachen. Eine relativ kleine Konferenz für so Internettechnik, die hieß dann auch WebCon. Und am Vorabend der eigentlichen Konferenz gab es so einen Abend mit Vorträgen, mit so spontanen Vorträgen. Also meiner war tatsächlich nicht ganz so spontan, der war ziemlich lange recherchiert. Aber sogenannte, ich weiß nicht, ob du das kennst, Pesha-Kusha-Vorträge. Und ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausspreche. Diese Vorträge, wo alle 20 Sekunden die Folie wechselt und man eine genau, und ich glaube genau 20 Folien hat. Und man kann halt nur 20 Sekunden über so eine Folie reden, danach ist sie weg. Das heißt, da darf nicht zu viel draufstehen.
Das muss man doch auch üben, oder?
Das habe ich tatsächlich.
Das geht doch gar nicht spontan.
Das habe ich tatsächlich geübt an der Stelle. Und da habe ich einen Vortrag über die Semiotik der Mode gehalten. Und da gibt es auch mal noch Folien von, die nicht so besonders...
20, vermute ich.
Ja, genau, exakt 20. Und ein Bereich davon ist halt, neben den Stilmitteln, die man einsetzen kann, ist halt diese Geschichte, die schon auf die relativ frühen Soziologen zurückgeht, dass man über Kleidung, Zugehörigkeit oder Andersartigkeit ausdrücken kann. Und in der Soziologie heißt das dann In-Group oder Out-Group. Verhalten. Mhm. Und klassisches Beispiel für so eine In-Group sind die Gothic-Leute, die sich dann auch zum Beispiel alle erkennen, und schwarze Doc Martens, irgendwie schwarze Cargo-Hose, und ich dresche jetzt mal vollständig Klischees und solche Dinge. Und wenn die sich halt auf der Straße treffen, selbst wenn die sich nicht kennen, dann haben die eine gewisse Verbindung zueinander. Und die machen das ganz auch ganz ausdrücklich eben in Schwarz, wenn sie dann zum Beispiel in den Supermarkt gehen, dass jeder sofort weiß, ich bin anders. Das gehört mit dazu. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum Gothic so ein zum Teil halt so ein Jugendstil ist, weil die Leute halt da rebellieren und ganz klar sagen wollen, dass sie zu irgendetwas nicht gehören.
Naja, das ist ja sowieso, finde ich auch, wie soll ich sagen, das Privileg der Jugend, wobei ich sagen würde, dass dieses Privileg darf man dann alle paar Jahre wieder haben.
Oh ja.
Also die zweite und die dritte und die vierte Jugend, dass es immer Phasen im Leben gibt, wo man nicht so genau weiß, wer bin ich eigentlich und wer will ich sein. Und ich finde, es ist dann eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, über Kleidung zu experimentieren, weil das ja eben diese Sprache ist, mit der wir mit der Welt kommunizieren, und dann einfach mal gucken können, wie reagiert die Welt, wenn ich so bin, wenn ich mich jetzt so zeige.
Ja.
Also bei mir war das zum Beispiel so, dass ich dann irgendwann den Petticoat für mich entdeckte, und als dicke Frau ist es ja sowieso immer ein Thema für mich, wie wie groß darf ich sein, wie ich bin sowieso zu breit für diese Welt, ich nehme zu viel Platz ein. Und dieser Petticoat, der hatte für mich auf der einen Seite so dieses, ich bin auf einmal obenrum ganz schmal, weil ich untenrum so breit bin. Aber es hatte eben auch ganz viel von Platz einnehmen, Raum einnehmen. Ich mochte daran insbesondere dieses Gefühl, was ich mir in den Romanen immer vorgestellt hat, wenn die Damen irgendwie mit ihre Röcke sortieren oder mit rauschendem Rock so einen großen Auftritt haben oder sowas, dass dieses Gefühl hat mir der Petticoat vermittelt. Aber die Außenwelt hat auch oft signalisiert nach dem Motto, ich nehme jetzt ja noch mehr Raum ein. Und diese Signale sozusagen dann auch zu hören oder zu sehen und auch dann wieder in mir zu verarbeiten, das war einfach total spannend, um herauszufinden, wer bin ich eigentlich und will ich diesen Auftritt oder was macht das mit mir? Wann will ich das? Wo will ich das? Wo passt es mir vielleicht nicht?
Ja.
Brauche ich das heute oder möchte ich das jetzt nicht mehr haben?
Ja, so habe ich das ja auch gemacht. Ich, wie gesagt, also ich habe dann angefangen mit Kleidung zu experimentieren und ich erinnere mich, dass ich vor gut 2 Jahren dann immer noch nicht, ich war nicht geoutet, weil ich es selber nicht wusste. Und was ich aber getan habe, ist, dass ich bei so einem Meetup, halt so einem lokalen Event, sowas wie eine Miniaturkonferenz, wo halt 2, 3 Vorträge gehalten werden, dass ich da als Vortragender aufgetreten bin, in einem schwarzen Minirock mit einer knallroten Strumpfhose und High Heels und einer weißen Bluse. Und weil mir einfach danach war und ich das dann spannend fand, mal zu gucken, wie denn so die ganzen Internet- und Programmier-Nerds darauf reagieren. Und
und was ist passiert?
Das ist das Spannende. Es ist eigentlich nichts passiert. Also es gab keine schrägen Blicke, es gab keine negativen Kommentare. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich, wenn das passiert, dann tatsächlich, also wenn es gar keine Resonanz gibt, dass ich dann enttäuscht bin. Weil so nach dem Motto, verdammt nochmal, ich habe mir zu viel Aufwand, so viel Mühe gemacht und jetzt passiert hier gar nichts. Und
ja, ich finde auch, die sollten das mehr huldigen.
Ja, ja. Und ich, habe ich aber auch schon erlebt, dass ich auf Konferenzen oder so war, wo das dann explizit angesprochen wurde. Und ich tue mich immer noch wahnsinnig schwer damit, Komplimente zu akzeptieren. Das ist einfach so. Und das war schon immer so. Das heißt, bisher, also mittlerweile geht's halbwegs, aber bisher sah das dann so aus, dass ich Dinge kleingeredet habe. Wenn zum Beispiel dann jemand sagte, das ist aber ein schönes Kleid, dann habe ich darauf gesagt, ja, danke, aber och, das war gar nicht so teuer und ich weiß auch gar nicht, das ist doch, ja, lauter solche Dinge, die es dann wieder kleinreden, bis ich dann...
Wie meine Oma.
Ja, bis ich dann irgendwann auch gemerkt habe, das ist nicht besonders höflich. Weil das macht nämlich auch das Kompliment kaputt des Gegenübers. Weil das zeigt dem Gegenüber, so wichtig war das jetzt doch nicht, was du da gesagt hast. Yeah. Und das ist, schwierig.
Ja, und es macht ja auch, also es sagt ja auch was über dich aus. Ja. Weil wenn du zum Beispiel sagst, das war nicht so teuer, dann sagst du ja auch, ich bin das gar nicht so viel wert, so ein teures Kleid zu haben. Oder für mich reicht das 30-Euro-Kleid so ungefähr. Ne?
Ja.
Und ich kenne das aber auch von mir. Also ich habe jetzt gesagt wie meine Oma, aber ich kenne das auch, dass ich dann manchmal so Dinge kleinrede. Oder auch, also auch zum Beispiel, ich nähe die meisten meiner Kleider oder Klamotten insgesamt. Und da ist es dann so, dass ich dann auch, wenn dann gesagt wird, das ist aber schwierig oder sowas, das habe ich dann halt mal so gemacht, so ungefähr. Ne?
Ja.
Also ohne sozusagen auch wertzuschätzen, dass da ja auch Jahre des Übens drin stecken und so weiter. Ne?
Ja.
Also und ich finde auch, also ich meine, also egal, ob man das jetzt kauft oder selbst macht, da steckt ja auch ein bisschen Arbeit drin, ein schönes Kleidungsstück zu finden.
Oh ja.
Ja? Und also ich meine, einfach nur so rüber in den nächsten Laden zu gehen, Das ist ja sozusagen einfach, wenn man irgendwie so eine Standardfigur hat und nicht auffallen will, ne, was wir vorhin schon mal hatten.
Ja, genau.
Aber wenn man was Besonderes will, dann muss man schon ein bisschen gucken.
Ja, das ist der Grund, warum ich viele meiner Sachen im Internet bestelle. Und dann auch bei relativ exotischen Quellen. Also jetzt nicht einfach bei dem großen berühmten Versandhaus, sondern bei zum Beispiel rumänischen Designern. Also ich habe zwei rumänische Designer, die auf Bestellung fertigen. Das heißt, das ist dann auch Handarbeit. Das ist keine Massenware. Dauert dann auch ungefähr 1-2 Wochen, bis das da ist. Dafür geht dann der Versand schnell, weil die immer per Express verschicken, weil die ja wissen, wie sehr die Leute darauf warten. Und ja. die haben sehr, sehr ausgefallene Sachen. Vieles davon gefällt mir dann auch nicht, aber ich finde dann immer wieder dazwischen irgendwas, was mir gefällt. Und ich habe zum Beispiel einen Schuhdesigner aus Japan, bei dem ich Schuhe kaufe. Klingt jetzt alles total abgefahren, aber das sind ganz normale Preise eigentlich, die aufrufen. Das ist jetzt nicht so extrem teuer.
Und, nee, das ist ja auch nicht immer unbedingt. Ich weiß, als mein erstes Buch rauskam, 2004, da habe ich ja noch nicht so gut nähen können. Und da wollte ich aber auch was Schönes zum Anziehen haben, weil ich wusste, ne, es gibt Pressefotos und vielleicht noch mehr. Und dann, eben mit der großen Kleidergröße ist das ja so ein Problem. Zumindest vor 20 Jahren noch viel krasser gewesen als heute. Ja. Und dann weiß ich, dass ich das einer Frau erzählt habe. Und dann sagte, ja, ich kenne eine Designerin, vielleicht kann die was für dich machen. Und dann habe ich gesagt, oh, ich träume von einem himbeerfarbenen Hosenanzug. Und dann sagt sie, das ist sehr gut und du brauchst dann unbedingt noch so eine weiße Bluse mit so einem riesigen Kragen, damit das dann noch so königlicher wie so ein Hermelin aussieht. Also sie hat genau verstanden, was ich haben wollte. So. Und dann hat die mir das gemacht und jetzt, gut, ich habe nicht den teuersten Stoff benutzt, weil die Farbe einfach so super war von dem einen, den ich gefunden hatte. Aber insgesamt war das dann nur so teuer wie, sag ich mal, so eine von den teuren Sachen bei Pick und Kloppenburg. Ja. So. Das heißt, ja, nichts, was ich jetzt dauernd ausgeben würde.
Ja.
Aber wenn man bedenkt, dass das für mich gemacht wurde, fand ich das auch nicht teuer. Mhm. Also das war ja was ich mir als Superheldinnen-Outfit auch besorgt habe und wo ich auch die Handarbeit schätzen kann. So, ne? Und da habe ich dann auch gedacht, eigentlich sollte ich das viel öfters machen. Und ich habe mir dann zum Beispiel diese Bluse noch mehrmals nähen lassen damals, weil die einfach super war. Ja, Punkt.
Ja, prima.
Können wir denn deine Tipps dann in die Shownotes noch mitnehmen? So 2-3 Einkaufstipps,
wo man mal gucken kann? Ja, gerne.
Verrätst du die? Oder ist das ganz geheim?
Nee, um Gottes Willen. das ist kein Problem.
Ja, weil das ist ja auch total spannend für die Leute, die dann vielleicht sich angesprochen fühlen und die sagen, oh, wo guckt man denn jetzt nach den rumänischen Klamotten? Ja.
Ja.
Ja, spannend. Ja, ich kann mich auch erinnern, dass du schon manchmal so Kleider gezeigt hast, wo du sagst, soll ich kaufen oder soll ich nicht? Und ich fand die immer richtig gut. So. Ja, das ist halt eben dieses Besondere dann.
Ja.
Was dann eben mir auch Spaß macht. Ja. Ach ja, das finde ich wirklich auch was, weil du jetzt gesagt hast, die schwarz gekleideten Menschen erkennen sich. Ich finde, ich erkenne auch Leute, fühle mich mit denen verbunden, die einfach Bock haben auf schöne Kleidung.
Oh ja.
Das,
ja, definitiv.
Ist auch so eine Form des Erkennens, auch wie so ein eigener Club sozusagen.
Ja, und wenn man auf zum Beispiel auf einer Veranstaltung ist, dann kann das ja durchaus passieren, dass man ganz plötzlich mit Leuten ins Gespräch kommt, die man ansonsten gar nicht kennt. Und das passiert über irgendein Kleidungsstück oder Accessoire. Das hatte ich diesen September.
Und dann nachfragen oder
so? Ja, das hatte ich diesen September. Ich war von meiner neuen Firma auf einem sogenannten Company Retreat. Das heißt, die versuchen, weil die meisten Mitarbeiter von zu Hause arbeiten, remote, aus dem Homeoffice, versuchen die einmal im Jahr möglichst viele der Leute zusammenzukriegen. Und das war in dem Fall in Südwestengland, in Reading, auf so einer schönen Hotelanlage. Und da gab es dann fast eine Woche lang Veranstaltungen, Konferenzvorträge, es gab ein Gala-Dinner. Und da kann ich gerne gleich nochmal drauf eingehen, weil das hat mich einiges an Stress gekostet dann. Aber dann bin ich da halt so rumgelaufen, wie ich immer rumlaufe. Und dann mit einem Mal, ich stehe an der Kaffeemaschine, zack, stehen drei Frauen um mich drum und fragen mich, woher ich denn diese Wahnsinns-Handtasche habe. Das ist was zum Beispiel, das gibt es jetzt so von der Sozialstruktur her, gibt es das bei Männern nicht. Und wenn man.
Das hätte ich auch vermutet, ja.
Wenn man halt dann sozusagen das Lager wechselt, dann stellt man erstaunt fest, da gibt es eine Parallelwelt, die ich bisher nie gesehen habe. Mhm. Und das war faszinierend. Und das passiert mir seitdem halt mehr oder weniger regelmäßig, halt, wenn irgendwie die Gelegenheit besteht.
Mhm. Ja, ich spreche auch Frauen an oder überhaupt Menschen an, die was Interessantes haben. Mhm. Oftmals frage ich einfach auch, wie das heißt. Manchmal weiß ich dann gar nicht sozusagen, was das genau ist, ja, weil es ja was Besonderes ist oder so. Ne? Mhm. Ja, das ist eine leichte Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, die ja auch erstmal Raum lässt für, man kann auf der Ebene bleiben.
Ja.
Man muss jetzt nicht eine Ebene tiefer gehen. Man kann, wenn man möchte, ne? Aber man muss nicht, ne? Und hat aber damit schon mal nett geplaudert. Ja. Warum hat dich das so gestresst? Du wolltest das
erzählen? Ach ja, kurz vor der Abreise bekomme ich eine Nachricht von meinem Chef, dass ich das ja noch nicht wüsste, aber es gäbe ja so ein Gala-Dinner. Und dann hat er so einen Anhang, als Anhang ein Bild mitgeschickt, ein Screenshot aus einer Diskussion unter mehreren Mitarbeiterinnen, wo dann eine fragte, Gala-Dinner, gibt's denn da irgendwie sowas wie einen Dresscode? Und wo dann eine der schon länger in der Firma arbeitenden Mitarbeiterinnen sagte, nee, eigentlich nicht. Also wir schreiben niemandem vor, was er anziehen soll. Aber es hat sich eingebürgert als spezielle Tradition, dass sich alle Leute aufbrezeln. Das heißt, für Herren, not completely black tie, also quasi schwarzer Anzug, muss aber nicht unbedingt mit Fliege sein. Und für die Damen Cocktailkleid. Ja, und dann saß ich da 3 Tage vor der Abreise und dachte mir so, was machst du denn jetzt? Also im Anzug wird dich da definitiv niemand sehen. Also muss es ein Cocktailkleid sein. kaufen.
Aber die hat man ja auch nicht so rumliegen.
Ja, das ist das Problem. Mittlerweile habe ich mehrere, aber das war jetzt...
Die Einladungen sind zu selten, ne?
Das auch, ja. Aber im März ist es schon wieder soweit. Dann geht's wieder los. Und
also du hast es innerhalb von 3 Tagen geschafft, das zu organisieren, oder?
Ja, ich habe da ein bisschen rumexperimentiert und habe tatsächlich im Kleiderschrank was gefunden, was funktionierte. In dem Fall ein Minikleid komplett in schwarz, komplett mit schwarzen Pailletten besetzt. Und dazu dann eine schwarze Strumpfhose und ein paar Slipper mit Tierstickereien drauf. Also zwei, die auch beide verschieden aussehen. Das heißt, man sieht schon, dass die zusammengehören, aber auf jedem Schuh ist ein anderes Motiv drauf von einer englischen Schuhdesignerin.
Ach, solche Schuhe liebe ich auch. Habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Mhm. Und kaufe ich auch immer, wenn ich sie sehe, ehrlich gesagt. Wo so Zwillingsschuhe heißen die oft, oder Twins oder sowas, ne?
Ja.
Wo die sozusagen zusammengehören, aber nicht ganz gleich sind oder irgendwie zusammen dann was im Bild ergibt oder sowas.
Genau.
Ja. Siehst du? Deswegen. Das haben wir quasi gespürt über Twitter, dass wir da so
eine gemeinsame
Leidenschaft haben. Ja. Das kann ich mir total vorstellen, denn gerade wenn so ein Event auch noch einen Namen hat, ne, wie Gala-Dinner, das zeigt ja irgendwie auch nochmal die Wichtigkeit. Ja, und das setzt ja erstmal, glaube ich, die allermeisten Leute unter Stress.
Oh ja.
Aber ja, das sind halt diese besonderen Situationen, das kenne ich gut. Und da ist ja auch meine Hypothese, dass wenn man dann das Gefühl hat, ich habe nichts anzuziehen, dass das dann dazu verführt, das ist auch zu positiv formuliert, also dass man dann anfängt, solche Situationen vermeidet, ne?
Ja.
Und sagt, also irgendwelche Ausflüchte findet und sagt, ich kann da jetzt nicht hingehen, weil mich das zu sehr stresst.
Mhm.
Genau.
Ja. Entweder das.
Und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich Leuten helfe, dass sie bessere Kleidung tragen können, weil ich glaube, dass das für Teilhabe steht. Also, dass das in dem Moment so eine Selbstzensur ist, nach dem Motto, ich gehe da jetzt nicht hin, weil, und vielleicht gesteht man sich das ein oder auch nicht. Ne? weil ja niemand sich unwohl fühlen will in irgendeiner Situation.
Ja, definitiv. Ja, beziehungsweise Leute, die dann, wenn man sagt, ach, dann zieh doch das und das an, die dann sagen, nee, das ist nichts für mich. Da sehe ich nicht gut drin aus. Das ist viel zu elegant oder weiß der Teufel was. Die halt dann ein Bild von sich selber haben, in das so ein ausgefallenes Outfit nicht reinpasst. Und das sind halt häufig sind das Selbstbilder, die von der Umgebung auch mit beeinflusst sind. Also weil die wenigsten Leute, würden ja von sich selber einfach sagen, nö, ich ziehe am liebsten eine Jeans und ein T-Shirt an, dann sieht mich keiner.
Das ist, das ist der sichere Weg, der, glaube ich, wenig reflektiert auch ist.
Ja.
Also weiß ich nicht. Ich will den Leuten jetzt auch nicht unterstellen, dass sie irgendwie doof sind. Das meine ich überhaupt nicht. Sondern ich glaube, dass das aus verschiedenen Gründen die einfachste Variante dann ist, die Jeans anzuziehen. Ja. Und dass es natürlich viel mehr Arbeit ist, so Psychoarbeit, sage ich mal, ne? Sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich zu fragen, wer will ich eigentlich sein und wie kommuniziere ich das nach außen?
Quasi meine Kernfrage, wenn man so will.
Das heißt, wenn du sagst, es ist eine Kernfrage, dann heißt das, es ist ein Prozess, der sich durch das Leben zieht.
Ja, ja. Oder? Ja, und speziell in meiner Situation halt ist ja die Frage, wo will ich hin, wie positioniere ich mich, wie drücke ich das nach außen aus und solche Dinge.
Ja, und da ist natürlich Kleidung sozusagen wirklich genau das Kommunikationsmedium.
Absolut, ne? Ja. Mhm.
Ja, das verstehe ich. Ja, aber das meine ich ja auch mit, man hat mehrere Jugenden, weil ich glaube schon, dass sozusagen das, was du ja als Frage hast, ist sozusagen die große Frage der Identität, ne? Wenn man diese Zweigeschlechtlichkeit halt auch so sieht, ne? Wenn man da, so sind wir ja aufgewachsen. Aber ich glaube, so diese kleinen Fragen stellt man sich auch zwischendurch immer wieder. Ne, passt das noch zu dem, wer ich jetzt bin?
Ja.
Oder wo soll es denn hingehen? So.
Ja. Hm. Also ich habe mir irgendwann vorgenommen, wenn ich jemals ein Kleidungsstück sehe und mir denke, das ist ja genial. Und der nächste Gedanke ist dann, nein, das kann ich nicht anziehen oder nicht mehr anziehen. Dann habe ich aufgegeben. In irgendeinem, also jetzt nicht wirklich komplett, aber halt in so einem gewissen Sinne. Dann habe ich mich quasi selbst zur Ruhe gesetzt. Und ich glaube, das wird nicht so schnell passieren.
Ja. Also ist dann wie so eine Form von Selbstaufgabe? Oder?
In einem gewissen Rahmen ja. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich etwas anziehen muss, was absichtlich sehr zurückhaltend ist, weil zum Beispiel die Situation es erfordert, weil ich nicht weiß, wie ich mein Gegenüber einschätzen soll, wenn ich sie noch nicht kenne oder solche Dinge, dann fühle ich mich teilweise extrem unwohl, wenn ich eben nicht so auftreten kann, wie ich das möchte. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich das tatsächlich dann vermeide, also nicht den Kontakt vermeide, sondern vermeide, mich dann absichtlich zu dämpfen, das ist auch in irgendeiner Hinsicht ist das unfair. Das heißt, man begegnet Leuten, die sehen mich dann, die schätzen mich irgendwie ein, aber das bin gar nicht ich, weil ich habe dann an der Stelle eine Rolle gespielt. Also ich meine, man spielt eigentlich immer eine Rolle. Gibt's auch ein schönes Buch von Irving Goffman, Wir alle spielen Theater, wo er das mal untersucht hat. Können wir alles in die Shownotes packen.
Ja, ich notiere schon.
Okay. Und das im Prinzip betreibt man ja ständig Selbstdarstellung bis zu einem gewissen Grad. Also man macht das meistens nicht so offensichtlich und nicht sehr bewusst. Aber irgendwie steckt es ja doch in einem drin. Und dann finde ich es eigentlich auch unfair, den Leuten was vorzuspielen, was ich dann nicht bin. Und
man muss ja auch nicht immer alle Teile der Persönlichkeit zeigen, ne? Also es gibt ja sozusagen das eine, sozusagen das Verschleiern oder es gibt das Verschweigen oder es gibt das auch das, finde ich, wo man sagt, das muss jetzt hier nicht Thema sein.
Ja, natürlich, so. Ja, auf jeden Fall. Weil es gibt ja auch dann, es gibt ja dann auch Teile einer Persönlichkeit, die, die in einer gewissen Situation auch, wie man so schön sagt, nicht angebracht sind. Es gibt halt dann so Themen, über die man eher ungerne dann redet. Und von den.
Das ist ja unsere ganze erwachsene Erziehung, ne? Dass wir das eben alles uns immer schon im vorauseilenden Gehorsam richtig machen wollen, ne? Während da ja Kinder dann einfach so rauspoltern mit allem
Möglichen. Genau. Das stimmt.
Ja, aber wir haben natürlich auch gelernt, dass es leichter wird, wenn wir uns irgendwie adäquat verhalten oder so. Das ist, also es ist ja immer ein bisschen, was wir vorhin von den bunten Vögeln auch hatten, oder dieses Anderssein ist ja auch immer ein bisschen anstrengend. Also weil, weil es eben nicht immer alles so geschmeidig passiert.
Ja. Ich war mein Leben lang der Außenseiter. Ich weiß nicht, ob das dann dazu geführt hat, dass ich dann irgendwann gesagt habe, dass ich bestimmte Entscheidungen relativ kompromisslos getroffen habe. Weil ich ja eh schon immer irgendwie neben den meisten Gruppen von Menschen stand. Und dann ist es eigentlich auch egal. Dann kannst du eigentlich auch machen, was du möchtest. Und dann sagen mir nachher Leute immer, mein Gott, du bist so mutig. Also erstens, ich will nicht mutig sein, weil also ich zu sein sollte eigentlich keinen Mut erfordern. Zweitens, es ist aber leider so. Und zweitens...
Ja, das kenne ich von den dicken Frauen.
Ja, genau, ja. Das, und zweitens, dass ich mich auch ganz einfach da nicht mehr zurücknehmen möchte, dann an der Stelle und mir gesagt habe, irgendwann, davon habe ich jetzt die Nase voll, ich gebe lieber Gas. Und
Naja, also wie gesagt, ich kenne das. Zum Beispiel, wenn ich ein rotes Kleid anhabe, also dieses Sichtbarsein, ne, dieses Bewusste, ne, ich mache das jetzt einfach, dann wird mir auch zurückgemeldet, oh, du bist so mutig und so, ne, was du da so machst. Und da habe ich genau auch diesen Impuls zu sagen, ich möchte nicht, dass das als mutig benannt wird, weil ich bin doch einfach ich. So, ne, und ich möchte das gar nicht begründen müssen. Oder das ist ja dann fast so ein bisschen wie, sie trägt trotzdem ein rotes Kleid.
Ja, genau. Ja,
was natürlich total Bullshit ist, weil jede Person kann rote Kleider tragen. Warum auch nicht, ne? Wenn sie gerade Bock hat auf rote Kleider, warum nicht?
Ja,
ne? Ja, aber ja, wir leben halt in dieser Welt drin, wo ganz viele Annahmen uns beigebracht werden oder die wir selbst erfahren haben und wo wir irgendwie, weil wir ja eben erwachsen sind, uns im Vorfeld und währenddessen immer schon ganz viele Gedanken machen, was das dann bedeutet. Ne?
Ja, ja. Ja, so funktioniert auch das Hirn. Ist noch eins meiner Lieblingsthemen. Das heißt, wie funktioniert die Verarbeitung von Wahrnehmung an der Stelle? Und die funktioniert halt so, dass das Hirn eben eigentlich immer Vorannahmen macht. Und dann kommen zum Beispiel ein Bild übers Auge ins Hirn und dann stellt das Hirn an irgendeiner Stelle fest, das passt nicht übereinander. Da gibt's eine Spannung zwischen. Und dann gibt's halt zwei Dinge. Entweder das Gehirn passt seine Erwartungshaltung an. Das ist der angenehme Fall. Der andere ist, dass das Gehirn sagt, ich will das nicht, was ich da sehe, ist falsch. Und das ist zum Beispiel eins der Dinge, warum es einer der Gründe, warum es in der Gesellschaft gewisse Spannungen gibt, wenn Menschen auf Andersartigkeit treffen in irgendeiner Form. Das ist, weil die nicht akzeptieren wollen oder können. Das muss nicht unbedingt richtig bewusst sein, also wahrscheinlich eher im Gegenteil, dass da irgendetwas nicht ihrer Erwartung entspricht. Und die wissen halt gar nicht, dass sie diese Erwartung haben im eigentlichen Sinne.
Weil das vielleicht noch gar nicht ihr Thema war oder so.
Ne? Ja, weil man hat halt über alles Mögliche irgendwelche Erwartungen. Die sind nicht explizit und ausformuliert, aber die sind halt einfach da. Weil auf die Art funktioniert das Gehirn schneller. Das heißt, wenn man in Standardsituationen ist, dann funktionieren die Standarderwartungen. Das heißt, das Bild kommt rein, passt alles zusammen, alles klar, dann weiß ich, wie ich reagieren muss. Fertig. Und das beschleunigt dann sozusagen die Reaktion eines Menschen.
Ja, das glaube ich. Also das würde ich einfach ausgedrückt mit Schubladen erklären, ja, genau. Ne? Dass wir sozusagen immer dazu geneigt sind, ganz schnell irgendwie Schubladen zu öffnen und dort Dinge einzusortieren, weil uns das einfach dann schneller macht oder handlungsfähiger macht. Und mein Bild ist dann ja auch immer zu sagen, okay, ich versuche die Schubladen ein Stück weit offen zu lassen, damit es die Möglichkeit der Umsortierung
gibt. Ja, auf jeden Fall, weil, habe ich aber auch schon sehr lebhafte Diskussionen mit Bekannten gehabt, die dann gesagt haben, ich möchte definitiv nicht, dass du mich irgendwie einsortierst anhand meiner äußeren Erscheinung, wo ich dann sagte, es tut mir leid, das geht nicht anders. Sobald ich dich sehe, habe ich irgendeine Vorstellung davon, wie oder was du bist. Und das Ganze dann kombiniert, wenn man die Leute länger kennt. Ich auch. Und das funktioniert halt einfach nicht. Was halt funktioniert ist, dass man versucht, eben offen zu bleiben tatsächlich und dann eher überrascht ist und sich dann fragt, ach, das ist ja spannend, da will ich mehr wissen.
Ja, aber ich glaube auch, dass diese Information, gerade die wir über Kleidung und über Frisur und so vermitteln, die ist ja so viel schneller im Raum, sichtbar, verständlich, erkennbar, also da haben wir noch nichts gesagt. Das ist dann irgendwie wahrscheinlich in Bruchteilen von Sekunden wird das verarbeitet, sowas, ne? Aber es ist natürlich so, dass ich diese Informationen auch ganz besonders bei Menschen brauche, die ich nicht so gut kenne. Und mich da auch zum Beispiel dann oftmals eher dran erinnern kann, was die anhaben oder anhatten bei so einem Treffen, als bei Leuten, die ich eben gut kenne, wo ich vielleicht mehr zuhöre oder mehr auf andere Zwischentöne achte oder sowas, ne? Beschreibt das, was du so gesagt hast gerade? Okay, dann habe ich verstanden.
Außerdem wirkt Kleidung halt auch über Entfernung. Also ich meine, das ist ja, wenn man auf der Straße jemandem entgegengeht und da kann man noch 100 Meter weit weg sein, dann fängt man schon an, sich ein Bild zu machen. Jetzt nicht im Detail, aber da fallen einem Dinge auf an anderen Personen. Und das funktioniert halt über relativ große Entfernungen.
Ja klar, und das ist auch genau das Phänomen, wenn man zum Beispiel in so einer großen Gruppe drin ist. Ne? Du kommst jetzt auf eine Party, wo du niemanden kennst oder eine Konferenz oder irgend sowas. Und dann ist das ja wirklich so, dass dann quasi die Augen den Raum abscannen und dann eben gucken, wo sie hängen bleiben.
Ja,
ne?
Ja. Da gibt es einen schönen Trick für Introvertierte, den ich mal in einem Podcast gehört habe. Wenn man also so eine Konferenz oder irgendwie eine große Veranstaltung, da ist man ja häufig relativ alleine, weil man einfach niemanden kennt. Und eine Möglichkeit, dann nicht in der Ecke zu stehen, sondern tatsächlich in ein erstmal unverfängliches Gespräch zu kommen, ist, such dir die Person mit den ausgefallensten Schuhen aus und mach ihnen ein Kompliment über die Schuhe. Und zack, bist du im Gespräch.
Ja, das ist wie mit der Handtasche, was wir vorhin hatten. Ne?
Ja.
Ja, und das ist dann eben, ja, das kann ich total verstehen, dass es quasi so ein Notfallrezept ist, ne? was man dann sozusagen in der Tasche haben kann, nach dem Motto, oh, jetzt muss ich wieder auf so eine Veranstaltung, was mache ich denn da nur? So, dann hat man eine klare Aufgabe und weiß, was zu tun ist.
Genau.
Ja, das ist gar nicht schlecht, ja.
Ja, und bei mir funktioniert das andersrum. Ich bin meistens die ausgefallenste Person und ich stelle mich dann einfach irgendwo in den Raum und irgendwann fängt jemand an, mit mir zu reden. Das ist auch praktisch.
Ja, ist auch eine Möglichkeit. Aber wahrscheinlich signalisiert ja genau die auffällige Kleidung oder die auffällige Erscheinung, um das jetzt mal so ganz auf die ganze Person zu übertragen, ist dann eben auch ein Gesprächsangebot. Währenddessen eben die zurückhaltende dunkle Winterjacke und die dunklen Klamotten im Winter, die sind keine Gesprächsangebote. Und vielleicht sind wir auch deswegen so einsam oft im Winter. Ne?
Ja.
Die Leute machen uns keine Gesprächsangebote. Ja. Das habe ich noch gar nicht so in der Form drüber nachgedacht. Ja. Aber ja, ich glaube, das ist ja sowieso oft so, ne, dass wir dann irgendwie so durch die Gegend hetzen und nur von A nach B. Und wenn es kalt ist, bleibt man auch nicht genussvoll stehen und so weiter. Und ja, das kann schon auch was von dieser Gefühlskälte oft im Winter ausmachen, dass da einfach keine Angebote gemacht werden, die im Frühling oder Sommer vielleicht einfach auch viel deutlicher sind durch bunte Farben und durch nackte Haut, die gezeigt wird und so. Ne?
Ja, da ist mehr Kommunikation, auch wenn man die Leute nicht kennt.
Mhm. Ja. Ja, spannend. Das muss ich mal genauer beobachten. Super. Sowas finde ich auch immer total interessant, weil ich habe Jahrzehnte meines Lebens der Kleidung und dem Aussehen keine Bedeutung beigemessen. Also ich habe mich quasi nur in der Welt der Gedanken und Worte und Literatur und Ideen befunden. Habe witzigerweise damals ganz viele ArchitektInnen als FreundInnen gehabt, die sich mit dem Raum beschäftigt haben, was ich immer total erstaunlich fand, weil ich eben nur in der Welt der Ideen unterwegs war. Und ich habe mir das im Nachhinein so erklärt, dass es so ähnlich war, wie wenn ich mit Freundinnen shoppen war. Da bin ich ja auch nie davon ausgegangen, dass ich was finde als dicke Frau. Ja. Ne? Also in den Läden gab es einfach nichts für mich. Das heißt, ich bin dann quasi als Begleitung mitgegangen und habe zugeguckt, während die geshoppt haben. Mhm. Also habe allerhöchstens mal nach Taschen oder Schuhen oder sowas geguckt. Und so ähnlich habe ich, glaube ich, überhaupt dieses breite Themengebiet von Kleidung bis, ich sag mal, Schönheit ausgeblendet, nach dem Motto, das ist sowieso nichts für mich. Ja. Was ich im Nachhinein ganz traurig finde. Und jetzt ja da in den letzten, guten zehn Jahren da drin schwelge dann auch. Ja, weil ich ganz viel nachzuholen habe.
Ja, so geht's mir auch. Nur von einem anderen Startpunkt aus.
Also ja, es ist wahrscheinlich so ein vernünftiger Gedanke nach dem Motto, ich beschäftige mich jetzt einfach nicht weiter damit, weil es könnte mich verletzen. Ich will mich der Verletzung nicht aussetzen oder der Beschämung.
Wobei, also ich habe mich schon damit beschäftigt. Also die meisten Leute sind immer verwundert, wenn ich dann erzähle, ab einem Alter von 14 Jahren konnten mir meine Eltern keine Kleidung mehr kaufen. Also bezahlen schon, aber aussuchen musste ich selber, sonst habe ich einen Aufstand gemacht. Das heißt, ab diesem Alter wollte oder musste ich das selbst entscheiden, was da gekauft wird. Das heißt jetzt nicht, dass das ab damals schon ausgesprochen ausgefallen war, aber ich konnte das nicht ertragen, dass jemand mir einen Pullover kauft und dann sagt, der wird dir stehen, zieh den mal an. Das hat nie funktioniert. Das hat wirklich nie funktioniert. Und
na, das heißt ja übersetzt sowas wie, die anderen konnten nicht sehen, wer du bist.
Ja.
Oder du hast ihnen nicht zugetraut, dass sie dich genau so sehen, wie du sein möchtest.
Ja. Obwohl ich das selber nicht wusste damals, aber so ist das.
Ja, also das finde ich auch oft so, das ist bei mir sicherlich viel weniger noch als bei dir, aber dass ich mich gekränkt fühle, wenn jemand mir ein falsches Kompliment macht. Also im Sinne von irgendwas in mir sieht, was ich gar nicht sein will oder was ich dann oberflächlich finde oder blöd finde. Bei mir sagen immer alle was über meine Locken, ja. Und da denke ich immer, das sagen sie jetzt nur, weil sie eigentlich sich sonst nicht die Finger verbrennen wollen oder weil ihnen sonst irgendwie nichts Besseres einfällt. So. Mich langweilt das total.
Ja. Oder das Klassische, du hast aber schöne Augen.
Ja. Also ich finde, wenn jemand zu mir sagt, du hast aber schöne Augen, ja, dann höre ich quasi dieses, aber ansonsten bist du eine hässliche, dicke Sau hinten dran. Ja.
So nach dem Motto, ich habe die 2% an dir gefunden, die ich nett finde.
Ja. Ja, ach, furchtbar. Ja, genau. Und das ist genau wieder dieses, man muss sozusagen dann begründen, warum man ein rotes Kleid trägt oder trotzdem ein rotes Kleid. Ne? Oder du bist ja trotzdem ganz angenehm, weil du hast ja wesentlich schöne Augen oder sowas. Oh, zum Kotzen, ja.
Oh ja.
Aber auf der anderen Seite denke ich, wir sind ja auch alle Menschen, also alle, die sehen können, die eben von diesen schnellen Informationen, von denen wir vorhin gesprochen haben, ja auch betroffen sind. Also wir bilden uns eben schnell unsere Urteile.
Oh ja.
Und wir, also ich versuche ja immer nicht so viel zu vergleichen und nicht so viel zu bewerten. Und trotzdem passiert mir das immer noch und immer wieder.
Ja,
also das, zum Teil ist das ja sozusagen so fachlich begründet, dass ich bei jedem Menschen in der Öffentlichkeit gleich die Passform des Kleidungsstücks beurteile und denke, also oftmals sind die halt so eng, die Kleidungsstücke, und werfen deswegen Falten. Und das ist halt sozusagen meine berufliche Deformation, dass ich das immer innerlich kommentieren muss.
Ja.
Aber ich möchte das ja eigentlich gar nicht so, aber es passiert mir halt immer. Und es passiert mir natürlich auch, dass ich Leute schön finde und nicht schön finde oder so. Und das Einzige, was ich halt versuchen kann, ist sozusagen die Schublade offen zu lassen.
Ja.
Aber es läuft halt so viel über dieses Äußerliche, über die Optik. Ja, ja, und auch über das, über, also diese, ich finde, ich hadere immer mit diesem Begriff der Schönheit, weil also ich ertappe mich ganz oft dabei, dass ich meiner Einschätzung selbst misstraue. Also dass ich, wie soll ich sagen, also dass ich Dinge schön finde, erstmal so ganz intuitiv als Gefühl heraus. und dass dann mein Gehirn ansetzt und dann so Sachen kommen wie, Maike, das sind jetzt Sehgewohnheiten oder so, ne? Oder ist gerade in Mode. Mhm. Ja, weil es ist ja doch oft so, dass man Dinge dann 5 Jahre vorher komplett abgelehnt hat, ja, und sagt, also never ever würde ich, ne, diese Art von Hose oder sowas tragen, ja. Und dann sieht man sie und man gewöhnt sich irgendwie dran und merkt das auch dann, dass das okay ist. Und so ähnlich geht's ja eben auch bei anderen Dingen. Also bei mir ging das zum Beispiel auch bei Tattoos ganz lange so, dass ich die total abgelehnt habe und grundsätzlich immer alle blöd fand. Und ich aber mittlerweile differenziere zwischen Tattoos, die ich ganz okay finde und welche, die ich gar nicht mag. Ja. Oder
so geht's mir auch, das kann ich.
Aber ich kann mich eben gegen diesen schnellen Eindruck nicht erwehren und der dann auch, obwohl ich das nicht will, irgendwie wertet.
Das ist tatsächlich normal. Also ich glaube nicht, dass man sich das wirklich abgewöhnen kann. Aber man kann sich angewöhnen, diese Wertung zu werten. Das heißt, die auf den Prüfstand zu stellen. Mhm. Und also in der Softwaretechnik gibt's ein ähnliches Problem, nämlich ich kriege einen neuen Auftrag. Ich soll an einer Software weiterarbeiten, die irgendjemand anders entwickelt hat. Und ich schaue mir das an und denke mir, das ist ja grauenvoll. So würde ich das ja nie machen. Das ist ja unglaublich. Und solange ich mit meiner Kritik und meinen Emotionen so nah an dem Ding dran bin, habe ich keine Chance zu verstehen, was das da ist. Das heißt, ich muss einen Schritt zurücktreten. Mhm. Und wenn ich das getan habe, dann ist da genug Freiraum dazwischen, um verstehen zu lernen, warum etwas so ist. Ah, okay.
Und dieser Schritt muss dann ganz bewusst getan werden.
Der muss ganz bewusst getan werden, genau, weil man klemmt sozusagen, also man wird quasi magnetisch in diese Nähe gezogen und in dieses schnelle, relativ emotionale Werturteil und muss sich dann tatsächlich angewöhnen, einen Schritt zurückzutreten und sich zum Beispiel auch zu sagen, wer auch immer das damals produziert hat, der hat das ja nicht getan, weil er blöd war. Der hat das auch nicht getan, weil er irgendeine absichtlich negative Intention hatte, sondern die haben das gemacht, weil es dafür irgendeinen Grund gab, weil zum Beispiel diese Software an irgendwas anderes angedockt werden musste und das hat nicht funktioniert und dann hat man da halt was reingeflickt. Das ist schon wieder so ein negativer Begriff. Dann hat man da halt was reingebaut, damit es funktioniert. Und dann schaut man sich das nachher an und fragt sich dann, warum ist denn an dieser Stelle so eine Sonderlocke? Und das ist doch furchtbar. Warum hat man das nicht richtig gebaut? Ja, weil damals die Software funktionierte bis auf genau diese eine Stelle. Und die wurde dann halt geändert. Und das heißt, einen Schritt zurück und ein bisschen Abstand gewinnen, um sich das Objekt, das man gerade betrachtet, und da sind wir jetzt, da gehen wir jetzt wieder weg von der Software, die Person, die man gerade betrachtet, einfach aus einem gewissen Abstand wahrzunehmen, um zu einem Verstehen zu kommen an der Stelle. Manchmal klappt das nicht. Also es gibt Dinge, die kann man nur sehr schwer verstehen, aber man kann sie trotzdem wahrnehmen und muss sie jetzt nicht irgendwie emotional werten. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Ich glaube, das ist so eine ganz eigene Art von Erwachsenwerden und ein Prozess, den
ich glaube, dass uns das mit Menschen auch schwer fällt, weil als du das eben beschrieben hast, habe ich gemerkt, mit Texten arbeite ich genau so. Also ein guter Text muss immer erstmal abhängen und ich glaube, dieses Abhängen, das ist eigentlich ein Wort, was ich habe irgendwie so von wegen Fleisch oder sowas, muss irgendwie nochmal.
Muss reifen.
Ne? Also es kommt aus einer anderen Welt, aber genau, reifen und was ich aber damit auch meine, ist in Distanz zu gehen, also eine Nacht drüber schlafen oder vielleicht sogar eine Woche oder irgendwie sowas. Und ich glaube, mit Dingen bin ich geübt, das zu machen.
Ja.
Auch bei Kleidung zum Beispiel ist das manchmal so, dass ich was nähe und dann bei der ersten Anprobe denke, oh Gott, was ist da dabei rausgekommen? Und dann kann das in der Woche aber schon wieder ganz anders aussehen, ne, wenn ich in einer anderen Stimmung das anprobiere oder sowas. Aber ich glaube, dass wir bei Menschen tatsächlich ganz ungeübt darin sind.
Ja.
Also, dass das nochmal was anderes ist. Aber es ist ja auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich trete diesen Schritt zurück und ich versuche jetzt nicht zu werten, sondern gehe nochmal mit Interesse daran. So habe ich das jetzt verstanden. Ne? Mhm. Aber das ist auch was, zum Beispiel, wo ich mir im Vorfeld unseres Gesprächs Gedanken gemacht habe, habe ich dich ja auch gefragt. Darf ich alles ansprechen? Darf ich alles fragen oder so? Es ist ja auch so, dass dieses Interesse dann ja, bleibt es jetzt sozusagen bei dem Passiven oder bei dem, ja, bei mir, ne? Dass ich nur einfach gucke und mehr zuhöre oder sowas? Oder ist das dann eben auch in der Interaktion? Traue ich mich, eine Frage zu stellen? Traue ich mich, was anzusprechen oder sowas? Und da merke ich tatsächlich, dass je fremder mir die Person ist, und das kann sich ja eben auf Aussehen oder sowas beziehen, aber auch sowas auf wie religiöser Hintergrund, also auf einem anderen Land kommt, andere Kultur oder sowas. Und da habe ich tatsächlich oftmals dann Hemmung, das anzusprechen und bleib erstmal bei der Handtasche.
So, ja, ne? Genau. Ja. Ja, aber ich habe ja gesagt, wir können über
alles
reden.
Aber dann denke ich, ja, das finde ich auch total super. Aber das bedeutet ja, wenn ich dann schüchtern bin in dem Moment, dass ich dir die Arbeit überlasse, ne? Dass du quasi die Arbeit hast, vielleicht auch in bestimmten Kontexten, dich zu erklären oder dich zu öffnen. Ja, weil du vielleicht auch merkst, dass Leute sich nicht trauen, Dinge zu fragen. Ja. Also dich zu fragen, warum magst du jetzt zum Beispiel Lippenstift oder sowas? Oder?
Ja, da kommt mir mein Charakter sehr entgegen. Der dazu tendiert, tatsächlich sehr viel mehr zu reden und zu erklären, als eigentlich gefragt wurde. Manchmal habe ich da so ein bisschen Skrupel, weil ich dann denke, jetzt lädst du bei den Leuten zu viel ab. Das ist denen too much. Das wollten die gar nicht wissen. Das ist denen zu intensiv.
Ah, das ist ja spannend. Dann hast du quasi diese Skrupel und ich habe die andere Skrupel. Also umso interessanter ist da ja jetzt auch, dass wir im Gespräch sind, ne? Dass wir das dann sozusagen versuchen, auch mit den Skrupeln umzugehen, ja. Weil ganz oft passiert das dann ja eben nicht. Ich glaube, dann kann auch dann eben durch Irritation so ein Kommunikationsabbruch geschehen, weil es einfach anstrengend oder schwer werden könnte.
Das könnte es auch geben, ja.
Ja, dann frage ich dich doch mal nach dem Lippenstift. Trägst du öfters, also oder immer Lippenstift? Und was bedeutet der Lippenstift für dich?
Nicht immer, aber relativ häufig. Vom Farbton her am liebsten relativ auffällige Rottöne. Ich habe allerdings auch einen schwarzen, einen kobaltblauen und einen grasgrünen Lippenstift. Die sind allerdings, die würde ich im Alltag eher selten drauf auflegen, weil die haben schon eine sehr eigene Wirkung. Also grün sieht zum Beispiel aus der Entfernung relativ krank aus. Also weil man erkennt die Farbe nicht sofort, weil die Fläche so klein ist. Und man sieht aber, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann hat das einen ganz seltsamen Effekt. Ich benutze relativ viel Lippenstift. Ich habe mittlerweile auch eine relativ umfangreiche Sammlung und der eine oder andere davon ist auch ganz schön teuer. Also ich wusste nicht, dass es Lippenstifte gibt, die 30 bis 50 Euro kosten, aber ja.
Ja. Und die brechen mir immer am schnellsten ab. Ich frage das deswegen, weil ich finde, der Lippenstift, abgesehen davon, dass es ja so ein ganz klassisches Merkmal ist, was quasi den Frauen zugeschrieben ist. Ich finde, das hat auch eine ganz starke, zum einen eine erotische Komponente, also sozusagen die Lippen zu betonen. Aber zum Beispiel, ich trage ganz oft Lippenstift in Videokonferenzen, weil ich immer denke, guckt mir auf den Mund, ne? Hört, was ich zu sagen habe. Mhm. Ja? Also ich finde den Lippenstift schon sehr, sehr stark in seiner Aussage. Deswegen interessiert mich das.
Ja, das ist tatsächlich auch teilweise bei mir so das Motiv, dass ich zum Beispiel tatsächlich vor Videocalls nochmal extra Lippenstift drauf mache. Nicht, weil ich da irgendwie was Besonderes repräsentieren möchte, sondern weil ich einen Fokus auf eine bestimmte Richtung setzen möchte an der Stelle. Und davon abgesehen, es ist ausgesprochen weiblich. Also gerade rote Lippenstifte sind ja eher bei Männern relativ unüblich. Also schwarz gibt es schon mal in der Gothic- oder Emo-Szene, aber ansonsten eher nicht. Und das ist eine der Stellen, wo ich dann mit mit Geschlechtererwartungen spiele, das halt dann auch spannend finde, wie mein Gegenüber darauf reagiert. Also ich möchte nicht absichtlich provozieren, nicht so weit, dass die Leute sich von vornherein unwohl fühlen, also quasi in den Raum kommen und jemandem direkt gegen das Schienbein treten. Das definitiv nicht, aber so ein gewisses Provozieren zum Nachdenken oder zum Ansprechen, was ja auch ganz praktisch ist, das hat man ja eben schon, das mag ich halt schon ganz gern.
Ja, wir hatten es ja am Anfang mit der Femme, die ich erst als englischen Spaß verstand. Ne? Und da finde ich, ist halt der Lippenstift ja, ne, also schon eben sehr stark dieses, das weiblich. Also es gibt ja immer diese oberflächlichen oder diese comicartigen Attribute quasi, ne? Also die langen Haare, die roten, vollen Lippen und die Sanduhrfigur oder sowas, ne? Was ja dann sozusagen so eine, ja, ich finde, so eine comicartige Weiblichkeit ist, weil ich ja ebenso, wie ich mittlerweile ja gelernt habe, dass das Geschlecht ein Kontinuum ist, je älter ich werde, umso mehr begreife ich, wie viele Formen von Weiblichkeiten auch es dann gibt, also wie viele Ausdrucksarten es gibt, was ich ja einfach auch als eine ganz, ganz große Chance empfinde, eben aus diesem Comicartigen rauszugehen. Ne? Mhm. Also zu sagen, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie ich jetzt das auch für mich gestalten kann, meine Weiblichkeit und wie viel Weiblichkeit ich heute haben will und so. Aber ich erlebe das ja bei Transfrauen auch ganz besonders intensiv, dass da eben, wie soll ich sagen, soll also doch sehr stark diese leicht identifizierbaren weiblichen Merkmale gesucht werden, wie zum Beispiel der Lippenstift oder der Nagellack oder die Haare oder sowas.
Ja, das ist tatsächlich so, dass wobei das bei vielen Transfrauen eine gewisse Entwicklung durchmacht. Also wenn man sozusagen einmal sich selber die Erlaubnis gegeben hat, so zu sein, dann gibt man erstmal Vollgas und dann werden die Haare lang, die werden vielleicht noch lila gefärbt, dann zieht man einen extra kurzen Rock an und ich weiß nicht was alles, dann irgendwelche High Heels drauf und 2-3 Jahre später sehen die Leute vielleicht auch noch ungewöhnlich aus, aber nicht mehr so stereotyp. Das heißt, man wechselt erstmal in diesen Stereotyp rein und probiert sich da drin aus. So nach dem Motto, jetzt habe ich die Gelegenheit und jetzt habe ich die Erlaubnis, das zu machen. Und jetzt mache ich das volle Kanne.
Jetzt habe ich mich dazu entschlossen sowieso, Das kann ich total absolut nachvollziehen, weil genau das hatte ich mit dem Nähen. Als ich so ein Fertigkeitslevel erreicht hatte, wo ich das Gefühl habe, jetzt kann ich quasi genau das nähen, was ich haben will, da habe ich das in einer Extremform, wie gesagt, diese Kleider mit Petticoat und so weiter gelebt und auch so eine extreme Weiblichkeit und dann Gürtel getragen, um meine Taille zu betonen und eng, damit man die Brüste sieht und alles so, ne? Hab sozusagen alles aufgefahren, was möglich war. Und das habe ich dann nach einer Zeit nicht mehr nötig gehabt. Also ich musste das erstmal ausleben, weil das so lange nicht da war, weil das es so lange nicht in meinem Leben gab, obwohl ich mich danach gesehnt hatte, weil es eben als dicke Frau diese Klamotten gar nicht gab. Ich konnte mich ja auch nicht gar nicht vorstellen, wie ich aussehe, weil ich konnte es ja nicht anprobieren. Ja. Also es war nicht einfach möglich, in den Laden zu gehen, das anzuprobieren und diese Seite von mir zu entdecken. Ich musste das ausleben wie wild und irgendwann habe ich festgestellt, ich brauche das gar nicht mehr so unbedingt. Und ganz andere Dinge sind für mich dann auch wichtiger wieder geworden oder sowas. Aber genau, es musste erstmal ausgelebt werden. Es musste raus.
Ja. Das stimmt.
Ja, dann verstehe ich das jetzt auch mehr, ne? Weil ich nämlich manchmal dann auch denke, die Person tut sich vielleicht keinen Gefallen damit gerade, vielleicht was sie damit anhat oder sowas. Ja. Ne? Aber wenn ich dann sozusagen an diese Phase von mir zurückdenke, dann kann ich das eher verstehen auch so.
Ja.
Und es ist ja auch, es gibt ja gar keine Pflicht, schön zu sein. Ne? Nö, also es ist ja,
das stimmt,
muss sich ja niemand so anziehen, dass die anderen es schön finden. Aber das glauben wir ja oft.
Ja.
So, ja. Dass wir so eine Verpflichtung haben, schön zu sein.
Ja. Da sind wir dann wieder beim Dresscode in gewisser Hinsicht. Dass es halt eine Konvention gibt, ob die jetzt definiert und ausgesprochen ist oder eben nicht, wie man sich zu kleiden hat in einem bestimmten Umfeld. Ja.
Und der Dresscode kann Sicherheit geben, kann Verunsicherungen machen und alles Mögliche.
Ja, da habe ich ja auch spannende Dinge erlebt. Ich habe ja mal bei einem Unternehmen gearbeitet, das durchaus sehr männlichkeitslastig ist. Und dann habe ich da angefangen und ich war halt der komische, schräge Typ mit den bunten Hemden und dem Nagellack. Und die ersten ein, zwei Wochen, bis ich halt rumgesprochen hatte, wer ich bin und was ich da mache, weil es gab keine offizielle große Vorstellung im Unternehmen, habe ich den Leuten angemerkt, wenn ich denen auf dem Flur begegnet bin, dass die sozusagen die Luft angehalten haben. Was kommt denn da für einer? Und das war total spannend zu beobachten und das hat sich dann relativ schnell gelöst. Also das ist es war niemand unhöflich, es war alles im Rahmen, aber man merkte so eine Reserviertheit auf der anderen Seite. Und das war schon spannend, das mal zu sehen in dem Umfeld.
Das ist auch anstrengend, oder? Es ist nicht nur spannend.
Das ist relativ anstrengend. Dazu kommt, dass ich ein Kommunikationsverhalten habe, das so gar nicht zu so einer Welt passt. Also da gibt's, also ich meine, gut, wenn man jetzt über männliche und weibliche Kommunikationsverhalten spricht, dann gibt's da auch wieder ganz viele furchtbare Klischees. Es gibt aber tatsächlich, es gibt eine amerikanische, ich glaube, sie ist Soziologin, Deborah Tannen, die darüber länger geforscht hat. Und kennst du?
Ja.
Fantastisch. Und die dann auch sagt, es gibt so ein unterschiedliches Kommunikationsverhalten, das ist nicht angeboren, das ist nicht irgendwie genetisch, aber das kommt durch die Sozialisierung, weil die zwei Gruppen halt in verschiedenen Welten sozusagen aufwachsen. Und ich weiß nicht warum, aber anscheinend war mein Kommunikationsverhalten deutlich weiblicher, als das in Meetings irgendwie möglich sein konnte. Und das heißt, dass ich dann in Meetings, wenn ich dann irgendwas gesagt habe, teilweise erstmal betretenes Schweigen geerntet habe, oder aber man hat mich gar nicht verstanden. Und das war schon spannend, das zu sehen. Und mittlerweile weiß ich, wie das alles funktioniert und kann das auch gezielt ausnutzen, wenn ich das brauche.
Naja, und du hast natürlich auch eine Fachexpertise, für die man dich dann ja auch eingestellt hat, ne?
Ja.
Also, was natürlich ja auch, also du bist ja dann einmal an dem Türsteher auch vorbeigekommen.
Richtig, ja.
Und hast dann ja auch qua Rolle im Unternehmen eben auch, was es dann schon erstmal ein bisschen leichter macht, nach dem Motto, man traut dir zu, dass das schon Hand und Fuß hat, was du sagst, ja. Was halt vielleicht in anderen Situationen, wo man so einfach so reinkommt, muss man sich erstmal diese Autorität dann erarbeiten.
Ja, ja.
Die hast du dir sonst vorher länger erarbeitet.
Das ist richtig, ja. Wobei ich dann immer sehr überrascht bin, was mir Leute alles zutrauen. Jetzt im positiven Sinne, jetzt nicht irgendwie im negativen, sondern wirklich im positiven. Wo ich dann denke, das ist ja echt lieb, dass du gedacht hast, ich krieg das alles so hin. Ich war da von Anfang an vorher nicht so von überzeugt, aber hat ja funktioniert.
Naja, das ist, weil wir in dieser Aufgabenteilung auch arbeiten. Ja. Und dann hast du halt die Aufgabe und dann hofft man, dass du das lösen kannst.
Ja.
Ja, aber das ist, also ich meine, das habe ich jetzt so leichtfertig formuliert nach dem Motto, du hast jetzt qua Stellung im Unternehmen schon diese Autorität. Aber genau das ist es ja, woran wir auch wirklich Jahrzehnte arbeiten, bis wir uns so eine Autorität auch erarbeitet haben. Also in dem einen Beruf vielleicht ein bisschen schneller, in den anderen Berufen dauert es ein bisschen länger. Aber das fällt ja auch nicht so einfach vor.
Das ist richtig, ja. Wobei ich weiß gar nicht, Grundsätze würde ich das nicht nennen, aber eine der Regeln, die ich für mich selber habe, ist, wenn ich meine Position und meine Autorität einsetzen muss, um etwas durchzusetzen, dann habe ich als Manager verloren. Weil ich konnte nicht überzeugen. Das heißt, ich versuche immer erstmal den Konsens zu finden. Und wenn das nicht geht, dann versuche ich zwischen verschiedenen Positionen wenigstens eine Art Kompromiss zu finden. Das funktioniert manchmal auch. Darüber gibt es Darüber gibt es tatsächlich auch eine sehr spezielle Fachliteratur, wie man mit Situationen umgeht, in denen man keinen Konsens und keinen Kompromiss finden kann, weil es ihn einfach nicht gibt.
Naja, es ist auf jeden Fall der umständlichere Weg, wenn du das mit Autorität machen würdest. Das wäre der schnelle Weg. Ne? Und das andere ist der aufwendige Weg, wieder nach einer besseren, etwas die Lösung zu suchen, die zwar länger dauert, aber die vielleicht nachhaltiger dann ist, weil mehr Leute dahinter stehen oder sowas. Ne?
Ja, das
ist vielleicht dieses Dilemma, was sich durch unser ganzes Gespräch immer wieder durchgezogen hat. Ne? Also, dass wir auf der einen Seite manchmal eben diese schnellen Dinge haben und auf der anderen Seite die Qualität steigern können, wenn wir diesen Schritt zurückgehen können, von dem du gesprochen hast. Ja, ist vielleicht eine Form von Altersweisheit, die wir dann langsam jetzt bekommen, dass wir nicht immer so vorpreschen müssen.
Da bin ich tatsächlich von überzeugt, weil ich glaube, mein früheres Ich hat teilweise doch deutlich mehr aus der Hüfte geschossen. Also weniger um Autorität durchzusetzen, sondern einfach mit einem Werturteil an irgendeiner Stelle. Und da bin ich mittlerweile tatsächlich, da habe ich dazugelernt.
Ja, ich habe gelernt, dass wenn ich möchte, dass ich als bunter Vogel, als eine kompliziertere Persönlichkeit oder eine umfassendere Persönlichkeit, als dass ich in mehreren Facetten wahrgenommen werden will, dass das natürlich auch bedeutet, dass ich das bei anderen auch machen sollte. Also ich kann, das ist nicht einseitig sozusagen. Also ich kann nicht erwarten, dass Leute mich eben, also den Schritt zurücktreten und sich auf mich einlassen, dann ist es nur höflich oder respektvoll oder sinnvoll, wenn ich das eben auch mache. Dass es so eine sozusagen von beiden Seiten kommt. Und da das ja zum Teil ein willentlicher Akt ist, ne, dieses sich zurücknehmen und etwas langsamerer sein, gehört da wahrscheinlich auch so ein bisschen Alter dazu. Und das sind vielleicht auch die Schmerzen der Jugend, die man dann manchmal hat, die, wenn man da halt so irgendwo reinpoltert.
Ja, man lernt ja in den Situationen.
Ja. Ein bisschen, ja. Aber es hört nicht auf.
Das ist richtig, ja. Ja, aber Gott sei Dank. Also ich finde das gut, immer weiter zu lernen.
Ja, das macht es ja auch spannend, finde ich auch. Und es ist ja auch, also ich finde das wirklich auch spannend. Also jetzt höre ich mich an wie die alte Oma. Was einfach sich gesellschaftlich verändert. Also was wir vorhin ja auch schon mal hatten mit den nachfolgenden Generationen, die einfach ganz anders auch schon mit dem Thema Geschlechtlichkeit oder sowas umgehen oder auch da ganz andere Worte benutzen, als ich das tue, wo ich mich immer noch auch sozusagen genau überlegen muss, wie benenne ich das denn jetzt so, ne? Wo ich das bei den Jüngeren ganz anders erlebe. Und das stimmt mich ja auch wirklich hoffnungsvoll, weil das ja auch zeigt, dass es eben nicht starr ist, also dass sich Dinge verändern können und dass wir nur aufpassen müssen, dass es sich nicht zum Schlechten verändert, so ungefähr.
Das ist richtig, also so.
Aber grundsätzlich, dass doch einfach auch vieles, was in unserer Jugend galt, heute nicht mehr so ist oder was ich erlebe mit meinem ersten Buch, da habe ich ja auch in dieser ganz starken Männer-Frauen-Dichotomie argumentiert. Das würde ich natürlich heute nie mehr in der Form so schreiben. So, aber das war halt damals mein State of the Art. Das, was ich in diesem Gedankengebilde drin war. So, und jetzt kann ich natürlich auf der einen Seite sagen, ich schäme mich dafür, was ich damals geschrieben habe. Ja. Oder aber eben, und das habe ich ein paar Jahre tatsächlich getan, also dass ich das, verschwiegen habe, so ein bisschen unter den Tisch fallen habe lassen. Und heute denke ich mir, ja, das war halt das, was ich damals gedacht habe. Und da sind schon ganz wertvolle Dinge drin, die ich auch heute noch sage, aber ganz viele Dinge halt auch, die ich heute so nicht mehr ausdrücken würde, weil ich ja eben dazu gelernt habe.
Das gibt es übrigens, das ist so ein grundsätzliches Phänomen, dass man Dinge nur verstehen oder wahrnehmen kann, wenn man Worte dafür hat. Das ist eins der Probleme, die viele, gerade ältere Transpersonen haben, weil von denen höre ich dann, ich wusste schon immer, dass irgendwas komisch ist, aber ich wusste nicht was, weil ich wusste nicht, wie ich es benennen soll. Und ich wusste überhaupt nicht, dass es das gibt. Und zum Beispiel in England gibt es eine ganze Generation, die massiven psychologischen Stress durch Margaret Thatcher und ein bestimmtes Gesetz haben, das sie damals erlassen hat, die sogenannte Section 28, die besagte, dass die Erwähnung von allem, was nicht Standard Cis-Heterosexualität und Lebenserfahrung ist, im öffentlichen Leben, beziehungsweise vor allem in der Schule und in Universitäten, vollständig verboten ist. Darüber durfte nicht geredet worden.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ja, also es gab ein regelrechte, wie die Altlateiner sagen würden, so eine Damnatio Memoriae. Das war sozusagen aus dem öffentlichen Diskurs, war das absichtlich gelöscht. Und wenn man heute mit Engländern redet, die in der Zeit im Teenageralter waren, die sagen, das hat mich massiv behindert, weil ich ganz einfach nicht, ich wusste nicht, was mit mir los ist. Und die mussten dann, die haben dann einen ganz, ganz schwierigen Erkenntnisprozess später durchgemacht, der als Kind viel einfacher gewesen wäre.
Und, na klar.
Also ich meine, gut, ich bin da ein Gegenbeispiel, weil bei mir ging das ja alles sehr schnell. Ich habe so den ersten Verdacht gehabt und eine Woche später, nachdem ich so halb YouTube leer geguckt habe, ist übrigens eine fantastische Quelle für Diversität an der Stelle in jeglicher Form.
Ah, ja.
Und nach einer Woche habe ich mir dann gedacht, okay, Transgender, also ja, das wird spannend, dann mal los. Und ja, so ist das gewesen. Aber viele Leute haben da halt sehr, sehr viel mehr mit zu kämpfen, weil sie halt aus ihrer Jugend ein Bild haben oder ein Wertesystem, wo das einfach nicht drin vorkommt.
Ja, ja, und in dem Moment, wo man ein Wort hat dafür, was ja auch andere verstehen, weiß man ja auch, dass es auch andere gibt. Ne? Und dass man nicht allein ist mit, und dass es eben kein komisches Gefühl ist, sondern ein Gefühl ist, was andere auch haben oder was manche andere auch haben. Ja, ja, das glaube ich auch. Deswegen spiele ich auch gern mit Wörtern rum, um sozusagen dann manchmal reinzufühlen in Wörter, ob die sozusagen das ausdrücken, was ich wirklich will. So, und dann manchmal muss man noch ein bisschen üben oder so. Ne?
Ja,
also ich bin ja aufgewachsen mit einem, mein Bruder hatte einen schwulen Patenonkel. Also der beste Freund meiner Mutter war schwul. Und damit gab es das immer in meinem Leben. Und das habe ich dann später erst verstanden, dass für andere Leute das ein Problem war, dass Schwule existieren. Für mich war das einfach völlig normal, weil der quasi zur Familie gehörte. Ne? Und das ist ja genau das, was uns das auch so schwer macht, dass wir das, was wir wahrnehmen, als normal empfinden und gar nicht auf die Idee erstmal kommen, dass andere das gar nicht, noch nie was davon gehört haben. Oder es gibt ja dieses Kommunikationsbeispiel, was, wenn ich sage, das ist ein Tisch und dann, wenn jemand aus dem gleichen Kulturkreis kommt, stellt er sich das auch vor mit vier Beinen und einer Platte obendrauf oder sowas. Dabei könnte der Tisch ja auch ganz anders aussehen.
Ja.
Ne? So. Aber das erstmal aufzudecken, ne? Dass man da vielleicht einen blinden Fleck hat oder dass es das andere noch gibt. Ja, aber ich feiere ja das Internet dafür, dass tatsächlich das unseren Horizont auch so immens erweitert hat.
Ja.
Also dass man einfach, weil du jetzt auch sagst, YouTube ist da so eine Quelle für Diversität, da habe ich auch spontan gedacht, ja, weil da eben es nicht diese Türsteher in den Verlagen gibt, sondern da kann eben, das Internet hat ja erstmal gemacht auch, dass jeder publizieren konnte und mit den eigenen Botschaften einfach rauskommen konnte. Und wir stammen ja beide aus dieser Zeit, ne, wo wir das Internet so wahnsinnig gefeiert haben und die Bedrohung am Anfang noch, oder dass diese ganzen schlimmen Sachen noch gar nicht so gesehen haben. Ich mag immer noch dran glauben, dass diese Chancen überwiegen.
Ja, ja, definitiv.
Ja, und so wie unser Podcast jetzt, ne? Also wir haben erst geplaudert und dann habe ich gesagt, komm, wir machen jetzt doch an. Und ich bin auch ganz dankbar dafür, dass wir das gemacht haben, weil so können wir das eben senden, ne? Also so können wir andere teilhaben lassen an unserem Gespräch. Und wir müssen auch nicht an irgendeinem Türsteher vorbei, sondern wenn wir entscheiden, das ist jetzt gut, wir wollen das raussenden, können wir das einfach so machen. Und großartige Sache. Ja, ich sage jetzt erstmal vielen Dank für das Gespräch,
ja,
Sascha.
Gerne.
Ich fand das ja wieder faszinierend, wohin uns das so getrieben hat. So, ne? Also wie man sozusagen anfängt zu reden und was dann da alles passiert ist. Ich habe sehr viel auch gelernt heute Abend. Vielen Dank.
Danke.
Und
ich auch.
Ja. Dann sage ich jetzt erstmal bis bald und stoppe diese Aufnahme. Lust auf mehr? Auf abschaffungderproblemzonen.de bekommst du nicht nur mehr Informationen zum Buch, eine Leseprobe und die Podcast-Shownotes. Dort findest du auch kostenlose Stickvorlagen, mit denen du Einkaufsbeutel besticken kannst, damit wir uns unterwegs erkennen. Gemäß meinem Motto, lasst uns Banden bilden, um die Problemzonen abzuschaffen.